Windows Media Player.
Bayern 2 Radio präsentiert.
Radio Duo Extra. Der Talk in der Bayern 2 Radio Revue zu Menschheitsträumen.
Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben.
Menschheitsträume. Das ist das Motto der Radio Revue in Bayern 2 Radio. Heute wollen wir über den Traum von einer Welt ohne Hunger sprechen. Ingo Dierheimer begrüßt Sie hierzu recht herzlich. Eine Welt ohne Hunger. Im Moment sind wir von diesem Traum weiter entfernt als, sagen wir, die Schweiz vom Südpol. Seit wir diese Sendung begonnen haben, und das sind jetzt etwa 20 Sekunden, sind auf dieser Welt 4 Kinder unter 10 Jahren verhungert. 100.000 Menschen, so die trockene Statistik, sterben Tag für Tag, weil sie nichts zu essen haben. 856 Millionen Menschen sind schwer unterernährt. Das ist jeder 6. Erdbewohner. Bewusst wird uns diese grauenvolle Situation in unserem westlichen Alltagsüberfluss selten, sehr selten. Wenn es dann doch hin und wieder geschieht, liegt das auch an einem Mann, bei dem wir heute zu Gast sein dürfen. Er ist Schweizer, er ist Soziologe, er ist Schriftsteller, er ist ein Homo Politicus und hat als solcher auch eine hohe Funktion. Seit mehr als 6 Jahren ist er UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Es ist John Ziegler. Herr Ziegler, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns hier bei Ihnen zu Hause getroffen. Ihr Zuhause, das ist die Schweiz, das ist Genf, ein Ort, der geradezu symbolisch steht für den westlichen Wohlstand. Hier leben Sie, von hier aus reisen Sie aber in die Welt und werden mit einer ganz anderen Welt auch konfrontiert. Einer Welt, in der es eben nicht selbstverständlich ist, nach Lust und Laune zu essen. Einer auch menschenunwürdigen Welt. Wie leben Sie denn mit diesen widersprüchlichen Erfahrungen, die Sie ständig erleben?
Zuerst einmal die Zahlen, die Sie gegeben haben. Dieses tägliche Massaker des Hungers, das vor sich geht in eisiger Normalität, ne, geschieht auf einem Planeten, das möchte ich hier noch hinzufügen, die Zahlen sind absolut richtig, die Sie gesagt haben, auf einem Planeten, der vor Reichtum überquillt. Hunger hat es immer gegeben, über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg, aus Bayern, aus dem Tessin, aus dem Engadin, aus der Bretagne sind Menschen noch zu Beginn des letzten Jahrhunderts ausgewandert, um dem Hunger zu entkommen, um den Unterernährung zu entkommen. Aber jetzt zum ersten Mal, zu Beginn dieses Jahrtausends, zum ersten Mal dank einer unglaublichen Kumulation von elektronischen, technischen, industriellen Revolutionen, haben sich die Produktionskräfte der Menschheit unglaublich potenzialisiert. Wir sind ausgetreten aus dem Reich der Notwendigkeit, um mit Marx zu reden, aus dem Reich der Notwendigkeit, eingetreten in das Reich des Überflusses. Also die Statistik der UNO, da sind die Opferzahlen drin, aber gleichzeitig auch die Produktionszahlen der Weltlandwirtschaft. Und im letzten Bericht heißt es, dass die Weltlandwirtschaft in der heutigen Entwicklungsphase ohne Problem, das heißt 2700 Kalorien erwachsenes Individuum pro Tag, ohne Problem 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Also wir sind 6,2 Milliarden jetzt. Das Doppelte der Menschheit könnte ohne Problem beim heutigen Stand der Produktionskräfte in der Weltlandwirtschaft ernährt werden. Und wenn Sie mich fragen, wenn Sie in der Mongolei sind oder jetzt gerade in Somalia, wo die Kinder Spindeldürre Arme haben, also wie Zündhölzer, die Frauen, die 30 sind, sehen aus wie 80, keine Zähne mehr, graue Haut und sind am Ende praktisch des Lebens. Was bewirkt das in mir, wenn Sie mich schon subjektiv fragen? Dann sage ich zum ersten Mal einmal Zorn und Revolte. Zorn und Revolte vor dieser unglaublichen Absurdität auf einer Welt, ich sage es noch einmal, die heute zum ersten Mal in der Geschichte von Reichtum überquillt, findet dieses Massaker statt. Also die heutige Weltordnung des Raubtierkapitalismus, des Dschungelkapitalismus, wie er heute wirkt, durch die unsichtbare Hand des Weltmarktes, diese Weltordnung ist mörderisch und gleichzeitig absurd. Sie tötet, aber sie tötet ohne Notwendigkeit.
Jetzt haben Sie die Zahlen schon sehr, sehr deutlich veranschaulicht. Aber wir kommen da sicherlich nochmal drauf zurück. Zorn, haben Sie gesagt, fühlen Sie, wenn Sie diese Weltordnung sehen. Zorn und Traum, das passt vielleicht ein bisschen zusammen. Sie haben einmal gesagt, wer nicht träumt, kann diese Welt nicht ertragen. Was ist denn Ihr größter Traum?
Also noch besser könnte es mit George Bernanos sagen, der berühmte katholische Schriftsteller, der auch ein zorniger Mensch war und vom Vatikan ja mit Publikationsverbot verlegt wurde. Georges Bernanos hat gesagt, il ne faut jamais regarder la misère sans prier. Man darf nie das Elend anschauen, ohne zu beten. Das heißt, Gott hat keine anderen Hände als die unseren, sagt auch Bernanos. Gott hat keine anderen Hände. Entweder wir ändern diese Welt und sonst macht es keiner. Das einzige Problem ist, man darf nicht, ein afrikanisches Sprichwort, man kennt die Früchte nicht der Bäume, die man pflanzt. Man darf nicht nach der Effizienz fragen, wenn man ein Mandat hat, so wie ich jetzt, Sonderberichterstatter der UNO für das Menschenrecht auf Nahrung. Dieses Menschenrecht muss justiziabel gemacht werden. Ich muss die Staaten überzeugen in der Generalversammlung, jeden Monat Oktober im Menschenrechtsrat, jeden Frühling das Neue, dass es Agrarreform geben muss, dass es und so weiter und so weiter, dass also strukturelle, grundsätzliche Veränderungen an dieser Weltordnung vorgenommen werden müssen von den Regierungen. Da darf ich mich nie fragen, was ist denn eigentlich der Erfolg von deinen Interventionen, deinen Berichten? Also ich habe ja eine ganze Reihe von Mitarbeitern, sage ich, meine Berichte sind ja kollektive Berichte von Ökonomen, Anthropologen und so weiter. Das darf man sich nicht fragen, weil man den Erfolg nicht sieht, aber man muss wissen, dass es eine Eschatologie gibt, wie das Horkheimer und Adorno gesagt haben. Es gibt die sichtbare Gerechtigkeit und die ist fürchterlich regressiv. Wahrscheinlich war der Hunger, die Zerstörung durch Seuchen, Epidemien, Kriege nie so groß wie heute, also 4,8 Milliarden der 6,2 Milliarden Menschen, die wir sind auf dieser Welt jetzt. Mehr als drei Viertel der Menschheit lebt in einem der 122 sogenannten Entwicklungsländer, also in der südlichen Hemisphäre. Jede Minute letztes Jahr kamen 215 Menschen auf die Welt, wurden geboren, jede Minute 215 Menschen. Und von denen sind 172, auch wieder drei Viertel, kommen in der südlichen Hemisphäre auf die Welt. Und die sind meistens Gekreuzigte von Geburt an. Also wenn man jetzt sagt, was ist denn mein Erfolg, da wird man verrückt. Der Traum ist eine politische Kategorie, verstehen Sie? Ist nicht ein psychologisches Abgleiten der Vernunft in Zonen jenseits der Reflexion. Nein, der Traum ist eine politische Kategorie, es ist der Horizont, den wir vor Augen haben müssen, weil wir dahin gehen wollen.
Also der Traum als eine politische Kategorie, die letztlich die Menschheit auch voranbringt, gar nicht als irgendwas Abstraktes, sondern als was sehr Konkretes. Sie haben in Ihrem Leben schon von sehr viel geträumt. Mein Kollege Frederik Kund, der hat mal ein bisschen in Ihrer Biografie gesucht und er stellt uns in Kurzform, so kurz als es nur geht, den Menschen Jean Ziegler vor.
Radio Revue Talk. Der Traum von einer Welt ohne Hunger. Zu Gast
Jean Ziegler, geboren als Hans Ziegler.
Alter
72.
Funktion?
Soziologe, UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung und Globalisierungskritiker.
Besondere Merkmale?
Ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden.
Man sagt über ihn?
Jean Ziegler ist ein engagierter Streiter gegen die Exzesse kapitalistischer Gewinnsucht, ein Aufklärer und Provokateur zugleich. Zitat Hans Koschnick, Ex-Bürgermeister von Bremen. Thun gilt als biedere Garnisonsstadt im Berner Oberland. Hier wird Hans Ziegler am 19. April 1934 geboren. Seine Mutter ist Hausfrau, sein Vater Richter und Oberst in der Schweizer Armee. Ein Mann mit großen Fußstapfen, in die der Sohn tritt, als er sich zum Jurastudium einschreibt. Anfang der 60er dann eine Art Erweckungserlebnis. Ziegler begleitet einen UN-Sonderbeauftragten in den Kongo, unmittelbar nach dem Mord an Premierminister Lumumba. Not und Unterdrückung erschüttern seine Persönlichkeit, verändern sein Denken. Der protestantische Antikommunist wird zum katholischen Sozialist. Der Jurist wird Soziologe. Ziegler spielt mit dem Gedanken, nach Kuba überzusiedeln. Che Guevara überzeugt ihn jedoch, in der Schweiz zu bleiben, im Gehirn des Ungeheuers. Der verhinderte Revolutionär freundet sich mit dem Philosophenpaar Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir an, verwendet statt der deutschen Sprache nun die französische. 1967 wird er Schweizer Nationalrat als Kandidat der Sozialdemokraten. Fast drei Jahrzehnte lang ist Ziegler Abgeordneter. Er habilitiert in Soziologie, lehrt bis 2002 an der Universität Genf und der Pariser Sorbonne. Mit seinem Heimatland Schweiz verbindet ihn eine Hassliebe. positiv die Berge, negativ die Bankiers und Banditen. Diese greift Ziegler immer wieder an, weil sie früher von Geschäften mit dem Nazi-Regime profitiert haben und in jüngeren Jahren, so behauptet er, von Geldern aus dem internationalen Verbrechen. Wegen Büchern wie »Die Schweiz wäscht weißer« wird er als Nestbeschmutzer beschimpft. Wasser auf die Mühlen der konservativen Kritiker sind die Gerichtsurteile, die Ziegler zu Schadensersatzzahlungen verpflichten. Später wird er sogar wegen Landesverrats angeklagt, am Ende jedoch freigesprochen. In seinen Büchern wendet sich Ziegler nun von der Schweiz ab und globalen Fragen zu. Im Jahr 2000 erscheint »Wie kommt der Hunger in die Welt?« 2004 dann »Die neuen Herrscher der Welt«, eine Abrechnung mit den Auswüchsen der Globalisierung. Zieglers eigentliches Thema aber ist der Hunger. Denn, so sagt er im Dokumentarfilm »We Feed the World«, die Weltlandwirtschaft könnte problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren. Das heißt, ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet.
Frederik Kund hat einen Teil ihres Lebens in knapp 3,5 Minuten gepackt und der drastische Satz, mit dem er geendet hat, der findet sich in fast all ihren Interviews zum Thema Hunger wieder. Ich habe vorhin schon darauf gewartet, dass Sie ihn sagen, als Sie die 12 Milliarden erwähnt haben, ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet. Herr Ziegler, wer sind die Mörder?
Also, das ist eine komplexe Frage. Einerseits, es gibt einen Widerspruch, einerseits, wenn ich meine letzten Missionen, die ich für Generalsekretär Kofi Annan in seinem Auftrag gemacht habe, also jetzt in Nordkenia, in Mogaden oder auf dem Hochplateau, in der Sierra de Chocotán, in Guatemala oder eben in Bangladesch, in der Mongolei, die letzten Missionen. Überall stirbt man am Hunger auf dieselbe Art. Physiologisch gesehen ist der Hunger absolut eindeutig. Zuerst werden die Fettreserven aufgebraucht, die Muskelresistenz wird aufgebraucht, dann bricht das Immunsystem zusammen, dann kommen die Mundinfektionen, weil der Metabolismus nicht mehr funktioniert und dann bricht das Nervensystem, das Kontrollsystem zusammen, dann liegen die Kinder, wie man das häufig auch am Fernsehen leider sieht, am Boden und dann sterben sie. Das ist eindeutig, das sieht man überall.
Aber wer ist verantwortlich dafür?
Aber dann die zweite Frage, wer ist verantwortlich? Dort gibt es Probleme, weil dort ist die Kausalität nicht eindeutig. Dort sind die Kausalstränge unglaublich verschlungen, überkreuzen sich. Da ist die Antwort sehr, sehr komplex. Und wenn ich gefragt werde, diese Frage, wer ist denn verantwortlich? Genügt es natürlich nicht zu sagen, die mörderische Weltordnung des Raubtierkapitalismus. Ich meine, das geht nicht. Ich kann nur einzelne Kausalitäten geben, ohne sie zu hierarchisieren. Ein Philosoph würde sagen, rein phänomenologisch diese Kausalitäten angeben. Und ich kann einige aufzählen, die zu diesem täglichen Massaker führen. Zum Beispiel, ich sage einfach Beispiel. Erstens, immer noch 65% der Weltbevölkerung lebt von Landwirtschaft. Sind Bauern, Taglöhner, Pächter, landlose Bauern, die Industrienationen, die in der OECD zusammengefasst werden, haben vergangenes Jahr 349 Milliarden Dollar ausgegeben, fast eine Milliarde pro Tag, für die Produktions- und Exportsubventionen ihrer Landwirte. Das heißt, wenn Sie heute auf irgendeinem Markt in Afrika sind, zum Beispiel, ich nehme die Sandaga, der größte westafrikanische Markt, wunderbar, Farben, prächtig, im Herzen von Dakar, der Hauptstadt von Senegal gelegen. Können Sie auf jedem afrikanischen Markt, können Sie französisches, deutsches, italienisches, portugiesisches Gemüse, Früchte und so weiter zur Hälfte oder zu einem Drittel des Preises gleichwertiger afrikanischer Inlandprodukte kaufen. Und Sie haben, wenn Sie die Sandaga nehmen, 2-3 Kilometer außerhalb der Stadtgrenze von Dakar auf der Straße nach Rüfisk, dies viel steht der afrikanische Bauer 15 Stunden am Tag unter brennender Sonne mit seiner Familie, rackert sich ab und hat nicht die geringste Chance, auf ein minimales Existenzeinkommen zu kommen. Von 53 Staaten Afrikas sind 37 praktisch reine Agrarstaaten. Und wenn man sich dann verwundert, dass jetzt im Atlantik, wenn ich das fürchtliche Drama Mauretanien, Kanarische Inseln nehme, diese 2000 Kilometer Atlantiküberquerungen, wo wahrscheinlich seit jetzt 2 Jahren Tausende von jungen Menschen ertrunken sind, wo Spanien nur in diesem Jahr 13.000 Menschen zurückgeschickt hat, das sind Hungerflüchtlinge. Das sind Menschen, die versuchen, mit letzter Kraft dem Hunger zu entkommen, etwas Geld zu verdienen, irgendwo in fürchterlich erniedrigenden Berufen, häufig in Paris, in Marseille, in Madrid, um etwas zurückzuschicken für ihre halb verhungerten Geschwister, Kinder, Eltern in Mali, in Burkina Faso, im Niger und so weiter. Also diese mörderische Dumpingpolitik der EU, der Europäischen Union im Landwirtschaftssektor ist ein Primärfaktor, eine Primärkausalität für das tägliche Massaker. Dann gibt es die Auslandsschuld. Die 122 Länder der Dritten Welt haben letztes Jahr eine kumulierte Auslandsschuld gehabt von 2.100 Milliarden Dollar.
Soll man die jetzt sofort entschulden?
Natürlich. Natürlich, die wurde schon 10-mal bezahlt. Ich gebe Ihnen eine Zahl. Letztes Jahr, nach UNO-Statistik, ist die öffentliche Entwicklungshilfe 54 Milliarden Dollar gewesen. Die öffentliche Entwicklungshilfe, nicht die Spenden und so weiter. Was aus der Schuldknechtschaft an die Gläubigerbanken des Nordens zurückgeflossen ist, war 463 Milliarden Dollar. Also die Ärmsten der Welt ernähren die Reichen. Der Kapitalfluss Süd-Nord ist weit, weit exzedentärer als der Kapitalfluss Nord-Süd. Also die Auslandsschuld, von der wir lange reden, wie ist die in die Welt gekommen, warum, die Korruption spielt eine Rolle, die Satellitenregime, die Politik der Großkonzerne, das muss man auch einmal sagen, wir reden immer von Staaten, aber letztes Jahr haben die 500 größten transkontinentalen privaten Konzerne, darunter viele Deutsche, einige Schweizer, haben 52% des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Das heißt, alle in einem Jahr auf der Welt produzierten Reichtum, also Kapitalien, Waren, Dienstleistungen, Patente und so weiter. Also die haben eine Macht, wie es nie ein Kaiser, nie ein König, nie ein Papst in der Geschichte der Menschheit gehabt hat. Und die funktionieren, die Konzerne, ausschließlich nach Profitmaximierung. Die haben keine moralische, soziale, normative Verpflichtung wie Nationalstaaten. Die beherrschen die Welt nach dem Profitmaximalisierungsprinzip. Bei uns steigen die Goldberge und die Leichenberge steigen im Süden. Also die Auslandsschuld, zum Beispiel jetzt, wenn Sie mich schon fragen, die Auslandsschuld ist eine der Primärkausalitäten für das tägliche Massaker. Dann gibt es viele andere, von denen wir auch noch reden könnten.
Ich würde ganz gerne bei dem letzten Punkt bleiben, bei dem, den Sie angesprochen haben, nämlich die transkontinentalen Konzerne. In Ihrem Buch Imperium der Schande, das übrigens jetzt gerade im Januar neu überarbeitet im Pantheon Verlag erscheint, da sprechen Sie ja von der Refeudalisierung der Welt und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass Sie vor allem diese Konzerne dafür verantwortlich machen.
Das letzte Buch, das jetzt herausgekommen ist, heißt das Imperium der Schande. Und dieses Imperium der Schande, das ist weitgehend das Imperium der Konzerne. Und da muss man differenziert argumentieren. Es geht nicht um psychologisch, um Gutsein, Bössein. Verstehen Sie, sagen der Peter Brabeck, Lematte, Präsident hier gleich, wo wir reden, da am oberen Seeende in Vevey, ist das Hauptquartier von Nestle. Also der Österreicher Brabeck, Lematte, Präsident von Nestle, ist ein böser Mensch, weil er die Kaffeepreise herunterspekuliert und unglaubliches Elend anrichtet in Südäthiopien, Honduras, Vietnam und so weiter. Und wir, also Sie vom Bayerischen Rundfunk oder so ein kleiner Intellektueller aus Genf wie ich, das sind die guten Menschen. Das wäre komplett falsch. Es geht um strukturelle Gewalt, um ein System der strukturellen Gewalt. Wenn Brabeck nicht auf die möglichst rasche und größte Messe der Kaffeebohnenpreise weltweit spekulieren würde und deshalb die Kapitalrendite von Nestle so weit erhöht, wie es möglich ist in einem Jahr, dann wäre der nach 3 Monaten nicht mehr Präsident des weltgrößten Nahrungsmittel- und Trinkwasserkonzerns der Welt, was Nestle ist, die 27. größte Privatunternehmung der Welt mit 275.000 Angestellten in 81 Ländern. Er kontrolliert über 8.000 Marken und so weiter.
Also Sie wollen hier nicht schwarz-weiß malen, was ich nicht anders erwarte, aber sprechen Sie denn dann auch mit dem Nestle-Chef, der nicht weit weg von hier ist?
Nein, warum auch? Warum sollte ich? Warum? Es geht um Kampf, es geht nicht um Dialog. Ich bin sehr aktiv in der Porto Alegre-Bewegung und bin immer dagegen gewesen, dass man einen Dialog installiert mit dem Forum von Davos, wo die Herren der Welt jeden Januar zusammenkommen. Und da haben wir eine große Diskussion gehabt im Komitee von Porto Alegre. Porto Alegre ist die internationale Zivilgesellschaft, die in den gleichen Tagen zusammenkommt, aber eben die internationale Zivilgesellschaft, diese Bruderschaft der Nacht von der Via Campesina bis zur Attac in Deutschland, von Greenpeace bis zur Frauenbewegung in Kanada und so weiter und so weiter. Und da haben wir eine große, große Diskussion gehabt, gesagt, das Forum von Davos hat uns eingeladen, per Video einen Dialog zu führen. Und ich war bei denen, die dagegen waren. Weil Dialog hat keinen Sinn im Kolonialzeitalter mit der Herrschaftsstruktur, die wir haben. Es geht um Machtbeziehungen. Ich will nicht vom Herrn Ospel, dem Präsidenten der weltgrößten Privatvermögensanstalt, nämlich der schweizerischen UBS, belehrt werden, wie gut er es meint und wie der Markt eben funktioniert und man kann nichts anderes tun. Die unsichtbare Hand ist eben die unsichtbare Hand. Ökonomische Gesetze sind Naturgesetze, das ist ja die neoliberale Wahnidee, wenn man liberalisiert und privatisiert, soweit man kann, universal, dann geht das Kapital jeden Moment dahin, wo es den maximalen Profit abläuft, dann gibt es maximalen Reichtum. Diese neoliberale Wahnidee, mit der will ich nicht dialogieren. Es geht um das Umstoßen einer Herrschaftsstruktur, die mörderisch ist.
Herr Ziegler, vor 6 Jahren wurde eine Millenniumserklärung verabschiedet, in der sich ein großer Teil der Weltgemeinschaft dazu verpflichtet, bis 2015 den Hunger in der Welt zu halbieren. Das sind jetzt nur noch 9 Jahre. Bleibt das ein vielleicht unerreichbarer Traum?
Der ist sicher unerreichbar, weil, also wenn Sie die Zahlen anschauen, der Hunger steigt, die Zahlen für 2005 im letzten World Food Report der FAO. Da waren 856 Millionen Menschen, das haben Sie ja einleitend gesagt, schwerst permanent unterernährt. Vor 2 Jahren vorher waren es 842 Millionen, also 14 Millionen Menschen mehr sind schwerst permanent unterernährt. Jetzt kommt immer das Argument, ja, aber die Weltbevölkerung steigt ja. Die Weltbevölkerung steigt also, die Hungerkurve in absoluten Zahlen steigt an. Sie macht eine Kurve, wenn man sie mit der demografischen Entwicklung vergleicht. Aber das will ich gar nicht wissen. Es geht um Menschen. Es kann ihr Kind sein, es kann ihre Frau sein, es kann ihr Nachbar sein. Es geht um Menschen, die zerstört werden, nicht um statistische Einheiten. Deshalb will ich diese demografische Korrektur gar nicht vornehmen. In absoluten Zahlen steigt der Hunger. Und wenn die Millenniumsdeklaration, also die Resolution der Staatschef im September 2000 in New York war, dass von den 9 Zielen, die die Weltgemeinschaft erreichen sollte, in dieser Generation, das erste der Ziele, die Beseitigung des Hungers in dieser Generation, und bis 2015 sollten die Opferzahlen halbiert werden. Das war die Aussage. Das ist eine total illusorische Aussage, wenn man sie empirisch kontrollieren will, aber sie ist trotzdem politisch sehr wichtig, weil sie eben den Horizont festsetzt und die totale Absurdität dieses Massenmordes immer wieder ins Bewusstsein ruft.
Das ist wieder der Traum als politisches Ziel.
Natürlich, man kann nicht sagen, es gibt die Realisten, das sind die beinharten SPD Funktionäre, zum Beispiel, ich gehöre ja zu den Sozialisten, ja. Und da sind eben die Realisten, und dann gibt es ein paar nette oder weniger nette Spinner, so ein paar Intellektuelle, die haben dann einfach Träume. Nein, ich sage es noch einmal, der Traum hat eine politische Funktion. Die Menschenrechtserklärung, ich nehme das Beispiel, weil ich Sonderbeauftragte der UNO für das Recht auf Nahrung bin. Die Menschenrechtserklärung vom 10. Dezember 1948, die universelle Menschenrechtserklärung, die jeder neue Staat, der die UNO eintritt, muss die Charta unterschreiben, aber auch die Menschenrechtserklärung. Das heißt, das Grundgesetz der Staatengemeinschaft heute ist die Charta, die UNO-Charta vom Juni 1945, geschaffen von 53 Staaten, heute sind es 192, und ist die universelle Menschenrechtserklärung, ausgearbeitet von den Gründerstaaten, von 1948. Und alle 192 Staaten, die heute in der UNO sind, haben diese 2 Grunddokumente unterschreiben müssen. Die universelle Menschenrechtsdeklaration. Alle Menschen sind gleich in Recht und Pflichten geboren und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Das ist der Artikel 1 der Menschenrechtsdeklaration. Da kann man sagen, es ist ja totale Irrealität. Es gibt den Darfur, es gibt die fürchterliche Repression der israelischen Regierung in den palästinensischen Gebieten. Es gibt Afghanistan, es gibt den Terror, es gibt Al-Qaida, es gibt die Massenmorde im Irak und so weiter. Wo ist denn der Geist der Brüderlichkeit, der in Artikel 1 der Universellen Menschenrechtsdeklaration proklamiert ist? Wo ist der? Der ist als Traum, als Ziel, als Aufgabe, als Norm da, als politisches Faktum. Und deshalb ist der Traum eben so wichtig.
Was sagen Sie denn den Staatschefs, wenn Sie sich an diese Millenniumserklärung erinnern? Das werden Sie ja wahrscheinlich immer wieder tun.
Ja, nichts. Ich habe mit Staatschefs nichts. Doch, natürlich, in meinen Missionen muss man immer zuerst den Präsidenten der Republik, es gibt ein Protokoll, sehen. Hin und wieder sind das fürstliche Halunken. Manchmal ist das eine großartige Begegnung. Ich muss auch sagen, auf privater Ebene habe ich den Bundeskanzler Schröder kennengelernt und das ist ein ganz faszinierender, kluger Mensch. Also das gibt Staatschef, ja, wenn ich so...
Das ist jetzt auch halber Schweizer. Also
ja, nein, ich habe ihn vorher schon gekannt. In der Sozialisteninternationale habe ich eine Reihe von Staatschef oder Regierungschefs kennengelernt, die menschlich ganz großartig sind und dann auf meinen Missionen, vor allem in der Dritten Welt, eine Reihe von Halunken. Ich meine, aber um das geht es ja nicht. Es geht um das kollektive Projekt. Wo wollen die Menschen hin? In der Charta stehen die Normen. Wenn man die nicht respektiert, gibt es keine Zivilisation. Kann es gar nicht geben. Und im Neoliberalismus sowieso nicht, wie der Adorno gesagt hat. Es gibt keine richtige Welt in der falschen. Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Solange diese Weltordnung mörderisch ist, vom blinden Markt dominiert, vom Profitmaximalisierungsprinzip, akzeptierend als normal das tägliche Massaker des Hungers, Liberalisierung, Privatisierung und Profitmaximalisierung als einziges Ziel der zeitgenössischen Geschichte, solange diese Wahnidee die Geschicke der Menschheit leistet, gibt es keine konkrete Hoffnung. Deshalb muss diese Weltordnung umgestoßen werden. Es geht um das, was die Menschen wollen. Die Charta fängt nämlich an, we the people of the United Nations, das ist in der Präambel der UNO-Charta, das ist der erste Satz, ist we the people of the United Nations. Und das sind wir. Wir sind die Geschichte. Haben Sie ja in Ostdeutschland gesehen. Ich meine, dieses fürchterliche, unterdrückungsabsurde Unterdrückungssystem, die waren so kommunistisch, wie ich buddhistisch bin, die Honecker und seine Genossen. Eines Tages plötzlich im Sommer, Herbst 89 sind die Menschen auf die Straße gegangen. Wir wollen das nicht. Wir wollen Freiheit, wir sind ein Volk, wir haben eine Sprache, eine Kultur, wir wollen diese Mauer nicht da mitten in Berlin. Wir als Volk, wir wollen Freiheit und sind aufgestanden, die Demonstrationen, Zehntausende, Hunderttausende, ich mag mich erinnern, als eine Anekdote, ich war damals im Büro der Sozialistischen Internationale und das Büro tagte, das war, glaube ich, im Beginn November 89 in Genf, im Hotel Intercontinental. Und Willy Brandt war ja der ganz unglaublich großartige Präsident der Zweiten Sozialistischen Internationale. Und er und Erler und Wischnewski und alle die anderen deutschen Mitglieder des Büros, die sind immer herausgelaufen aus dem Sitzungssaal im Interkontinental, um zu telefonieren. Und die waren absolut überzeugt, dass die Volkspolizei schießen würde, dass es Massaker geben würde, dass der Widerstand zusammenbrechen würde. Also die waren als Menschen, als Deutsche vor allem natürlich, aber als Menschen unglaublich bewegt und haben Angst gehabt. Waren fast sicher, dass das nicht gut kommen kann. Und die Menschen sind Woche für Woche in Leipzig, in Dresden, in Ostberlin auf die Straße gegangen, friedlich, spontan organisiert, aus dem moralischen Imperativ heraus. Verstehen Sie, das ist das Großartige, die historische Kraft ist der moralische Imperativ. Ich könnte Ihnen noch eine andere Anekdote erzählen, wenn es nicht so banal wäre, wenn ich das kann. Mein Buch, das Die neuen Herrscher der Welt, kam auf Italienisch heraus. Und ich war im März 2003 eingeladen in Rom zu einer Buchvorstellung der italienischen Ausgabe. Und freundlicherweise hat das Walter Veltroni, der Bürgermeister von Rom, hat das organisiert, dieses Seminar über mein Buch Die neuen Herrscher der Welt. und sein Büro ist im Kapitol. Ein Fenster geht auf den Piazza Venezia, der andere auf das Forum. Und im Flugzeug, am Morgen habe ich die Repubblica gelesen, von Genf nach Rom, habe ich die Repubblica gelesen und da waren unglaubliche Fotos drin und Artikel über die Massendemonstration gegen den Irak, gegen den drohenden Irakkrieg in Rom. Und man hat den Piazza Venezia gesehen, schwarz von Menschen bis in die Via Cavour, also unglaubliche Manifestation. Und sobald ich im Büro von Veltroni war, habe ich gesagt, du, ich gratuliere dir wirklich. Das kann nur die italienische Linke, so eine Massendemonstration, kein Blut für Öl. Ich gratuliere dir, das ist sehr, sehr eindrücklich, was sie da zustande gebracht hat. Dann hat mich Walter Veltroni ganz entgeistert angeschaut und gesagt, du, von was redest du denn da? Ich habe keine Ahnung gehabt, woher diese Leute kommen. Natürlich hat es ein paar Gewerkschaftsorganisatoren gegeben und von der BDS, aber 90% dieser Menschen, die zu dieser Manifestation gekommen sind, kein Blut für Öl. Junge Frauen mit Kinderwagen, ältere Leute, unorganisiert, aus dem moralischen Imperativ heraus. Jetzt können Sie sagen, aber der Raubüberfall von Bush auf die Ölreserven im Irak hat trotzdem stattgefunden. Die fürchtliche Tragödie im Irak hat sich trotzdem etabliert. Also die Menschen haben nichts erreicht, wenn sie so wollen, aber trotzdem die historische Kraft des kategorischen Imperativs, der in uns ist und der begründet ist, wie das Feuerbach sagt, im Bewusstsein der Identität, ich bin der andere ist ich, das ist eine unglaubliche Hoffnung.
Bei John Ziegler sind wir zu Gast und sprechen von einer Welt ohne Hunger. Im Jahr 2000, wenn ich es richtig gesehen habe, sind Sie zum ersten Mal öffentlich mit diesem Thema in Erscheinung getreten. Zuvor haben Sie sich mit der Geldwäsche in der Schweiz beschäftigt und anderen harten politischen Themen. Wie sind Sie denn auf den Hunger gekommen?
Also, ich bin ja bezahlt, um zu denken. Als Professor ist man ja unglaublich privilegiert. Wenn ich an mein Leben denke, was Ordinarius in Genf, in Paris und so weiter, also die Professor zu sein, keinen Patron zu haben, das hätte ich sowieso nie vertragen, irgendeine Hierarchie obendran.
Also keinen Chef?
Keinen Chef zu haben, das ist das etwas vom Schönsten im Leben. Dann mit all diesen Assistenten, Studenten zusammen zu sein, die sich ja immer wieder erneuern und jetzt, Gott sei Dank, total mitleidslos sind heute, also die in Frage stellen und so weiter. Dann produzieren, also die analytische Vernunft produzieren, symbolische Werte produzieren in der Vorlesung, im Seminar und vor allem in den Büchern. Natürlich habe ich sehr schlimme Prozesse auf Schadenersatz am Hals gehabt, meine parlamentarische Immunität wurde aufgehoben und so weiter. Ich habe 6,6 Millionen Schweizer Franken, hätte ich bezahlen müssen, kann ich nicht und gut, das ist ein anderes Problem, als das Privileg, das unglaubliche Privileg, das man hat. Die Schweiz ist ein freies, demokratisches Land, total korrupt, von einer Bankenoligarchie regiert, die das Fluchtgeld aus der dritten Welt als Rohstoff benutzt, das zweitreichste Land der Welt pro Kopf Einkommen hinter Kuwait auf der Weltbankstatistik und dabei hat die Schweiz keinen materiellen Rohstoff, außer dem Bankgeheimnis und der freien Konvertibilität und eben diesen Großbanken und all diesen kleinen Privatbanken. Da war es doch normal, und dass ich kritisch mich mit dieser Situation in Freiheit auseinandersetze. Die Schweiz Westweiser, die Schweiz über die Innenverdachter haben, die Schweiz das Gold und die Toten, die Schweizer Bankiers waren die Bankiers von Hitler, das Raubgold, das Nazi-Raubgold, die Reichsmark war ja nicht mehr konvertibel, Hitler hatte Rohstoffe, Wolfram und so weiter, nötig für seine Waffenindustrie, musste die auf dem Weltmarkt aufkaufen mit konvertiblen Devisen, hatte nur noch das Raubgold aus den Konzentrationslagern, aus den Zentralbanken in 11 besetzten Ländern. Dieses Raubgold war nicht handelbar, außer es wurde versehen mit dem schweizerischen Stempel. Deshalb hat die SS zweimal in der Woche mit Lastwagenzügen über Basel nach Bern in die Schweizerische Nationalbank dieses Raubgold gebracht. Das wurde umgeschmolzen, mit dem schweizerischen Siegel versehen und dann war es weltmarkttauglich. Und der letzte SS-Transport kam im April 1945 an, also weniger als 3 Wochen vor dem Selbstmord Hitlers. und auf den Hunger, das ist ja sonnenklar. Nachher, ich meine, das System der Plünderung durch die Schweizer Banken, das führt ja zu fürchterlichen Zerstörungen in der dritten Welt. Ich sage ein Beispiel. Es gibt ein Rechtshilfegesuch der neuen Regierung des Kongo, der Demokratischen Republik Kongo. Das ist die Nachfolgeregierung der Mobutu-Diktatur. Mobutu hat 1967 den Staatsstreich gemacht und ist 1997 gestürzt worden vom alten Kabila mit der Hilfe von Ruanda und so weiter. In diesen 30 Jahren hat er in die Schweiz ein Riesenvermögen transferiert, nicht nur in die Schweiz, aber vor allem. Die neue kongolesische Regierung verlangt die Restitution von 4,2 Milliarden Dollar. Das ist die Rechtshilfe, die nie zu irgendetwas führt in der Schweiz. Dieses gestohlene Geld, diese Riesensummen, die der Diktator geplündert hat, ich nehme nur das Beispiel Kongo, diese Plünderung führt im Kongo heute zu menschlicher Zerstörung in größtem Ausmaß. Es gibt keine Spitäler mit Medikamenten, es gibt keine Schulen, es gibt praktisch keine Infrastruktur. Dieses Riesenland von 2,2 Millionen Quadratkilometern im Herzen Afrikas mit Bodenschätzen von unglaublichem Reichtum, vom Gold bis zum Uranium, zum Kobalt und so weiter, ist ein Bettler. Woher kommt die Weltmacht der Schweizer Banken? Was ist die Funktion des Bankgeheimnisses? Was ist die totale Hypokrisie der kalvinistischen Legitimationstheorie? Sagen, ich kann ja nicht der Hüter meines Bruders sein, das ist freie Konvertibilität, das sind die Kapitalflüsse, das sind wie Sternbahnen, da kann der Mensch nichts tun und so weiter. Also wenn man das analysiert aus der existenziellen Situation, in der ich war und noch bin, da kommt man doch eines Tages auf die Konsequenzen und sagt, die Leute sterben ja am Hunger. Unter anderem aus diesem Grund. Da habe ich mich, das ist die Antwort, ganz banale Antwort auf Ihre Frage, habe ich mich darum gekümmert, was ist die Struktur des Welthungers, wie findet das tägliche Massaker statt, warum ist auf einer von Reichtum überquillenden Welt sterben jeden Tag über 30.000 Kinder, über 100.000 Menschen am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen und ein Kind, das am Hunger stirbt, wird ermordet. Und die Frage, wer sind die Mörder, warum findet dieses Massaker in eisiger Normalität statt, was sind die ideologischen Nebelwände, die da aufgebaut werden, um diese Normalität zu objektivisieren und zu legitimieren, und was ist meine Aufgabe als Intellektueller, das tönt ein wenig überheblich, als Mensch, der denken kann, die Freiheitsrechte hat, große Verleger hat, Bücher schreiben kann, die verteidigen kann, und der sogar eingeladen wird am Bayerischen Rundfunk. Das ist doch eine minimale Frage des Anstandes. Würde ich es nicht tun, das würde ich, was ich weiß, nicht als Waffe einsetzen, dann könnte ich mich ja wahrscheinlich nicht mehr im Spiegel anschauen.
Sie haben schon in unserem Gespräch jetzt auch mehrmals erwähnt, dass es heute einfach im Unterschied jetzt zu vorangegangenen Zeiten erstmals möglich wäre, die Utopie von einer Welt ohne Hunger zu leben, zu erreichen. Ja. Glauben Sie daran?
Ich sage, in der ersten Menschenrechtserklärung, die es gibt, das ist die Präambel in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, also die Erklärung von Philadelphia vom 4. Juli 1776 von Jefferson, Benjamin Franklin und so weiter. In dieser ersten Menschenrechtserklärung, die dann praktisch kopiert wurde von den französischen Revolutionären 1789, und die dann auch wiederum kopiert wurde von der Menschenrechtskommission der UNO, die universelle Menschenrechtserklärung von 1948 niedergeschrieben hat, steht als erstes der Right to the Pursuit of Happiness, das Menschenrecht nach dem Glück zu suchen. Das war Ende 18. Jahrhundert eine reine Utopie. Das war in Frankreich von 1789, also wo die Déclaration de l'Homme et du Citoyen proklamiert wurde, eine reine Utopie. In der Provence starb man am Hunger, in der Vendée gab es Hungeraufstände und so weiter. Eine reine Utopie. Heute wäre es zum ersten Mal materiell möglich, das Recht auf Glück aller Menschen zu verwirklichen. Und weil das nicht geschieht, ist das ein fürchterliches Verbrechen, gegen das man ankämpfen muss. Und wenn wir es nicht tun, die paar freien Menschen in der kleinen Halbinsel Westeuropa, dann tut es niemand.
Das war das Schlusswort von Sean Ziegler.
Ja, nein, darf ich noch etwas sagen dazu?
Sie dürfen.
Natürlich ist die große Hoffnung, sind die Widerstandsbewegungen in der dritten Welt und bei uns. Die neue planetarische Zivilgesellschaft ist eine unglaubliche Hoffnung, obschon sie nicht sichtbar ist als Globalstruktur. Obschon sie zusammenkommt in Porto Alegre und anderswo, auseinandergeht, kein kohärentes Programm hat, keine institutionelle globale Verankerung hat, aber überall bricht der moralische Imperativ auf, die Widerstandsfronten konstituieren sich, diese Bruderschaft der Nacht, die erwacht, die keinen anderen Leitstern hat als das Bewusstsein der Identität, das ist die große Hoffnung. Karl Marx hat gesagt, besser geschrieben an Engels, ganz kurz bevor er gestorben ist, der Revolutionär muss imstande sein, das Gras wachsen zu hören. Und das Gras wächst.
Bayern 2 Radio präsentiert
Radio Duo Extra. Der Talk in der Bayern 2 Radio Revue zu Menschheitsträumen.
Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben.
Menschheitsträume, das ist das Motto der Radiorevue in Bayern 2 Radio. Heute wollen wir über den Traum von einer Welt ohne Hunger sprechen. Ingo Lierheimer begrüßt Sie hierzu recht herzlich. Eine Welt ohne Hunger, im Moment sind wir von diesem Traum